B-Radio Wissen. Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend zusammen.
Und Herr Pähler.
Hallo und herzlich willkommen.
Abseits, 90-11 verliert Bundesliga-Rechte.
Anschlusstreffer, die Radio Days Europe in Berlin.
Elfmeterschießen, das skandalisierte Katja Riemann-Interview.
Das sind die Themen in unserer medialen Redaktionskonferenz heute am 21. März 2013.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von unserem Kultusstaatsminister Bernd Neumann. Er findet die überraschende Wahl von Peter Limburg zum neuen Intendanten der Deutschen Welle positiv. Dazu, dass mit Limburg zum ersten Mal ein Mann des privaten Rundfunks Chef einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt wird, sagt Neumann, Zitat: Mit Peter Limburg bekommt die Deutsche Welle einen Intendanten mit einem ausgewiesenen journalistischen Profil, der umfangreiche Medien- und Auslandserfahrung in einer Person vereint.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Stimmt irgendwie, was unser Kulturstaatsminister da sagt. Peter Limburg ist ohne Zweifel ein gestandener und national wie international erfahrener Journalist, wenn vielleicht auch ein bisschen langweilig. Trotzdem bin auch ich sicher, er bringt viele gute Voraussetzungen für seinen neuen Job als Intendant der Deutschen Welle mit. Warum soll ein Mann des privaten Rundfunks eben nicht auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Karriere machen können? Und doch habe ich meine Zweifel, denn eines, das bringt Limburg definitiv nicht mit, und das ist Stallgeruch. Und ist, ob das nicht am Ende genau der Punkt ist, an dem er scheitern könnte, das ist die Frage, die ich mir stelle. Denn Intendanz, das ist ja auch eine Menge Politik. Und wer da erfolgreich sein möchte, der braucht Verbündete.
Hier ist die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Donnerstagabend.
Das heißt, wir machen was mit Medien, mit sportlichen Medien, um genau zu sein.
Und wie war deine mediale Woche, Herr Pähler?
Ach Dani, ich habe vermisst, dass du mich das fragst.
Das freut mich, Herr Pähler.
Ja, aber meine mediale Woche, die war so, naja, die hat mich ins Sauerland geführt, sage ich mal.
Okay.
Da gibt's ja diese Stadt Arnsberg, und da wird ja gerade der Stromberg-Kinofilm gedreht. Und da um diesen Dreh gab's ja eine Pressekonferenz, und auf einmal war das Gerücht in der Welt, Stromberg soll sozusagen mit diesem Kinofilm zu Grabe getragen werden. Also die Figur soll es nicht mehr geben. Und andererseits, jetzt wird das wieder dementiert von der Produktionsfirma, und überhaupt kommt der Kinofilm erst in einem Jahr. Und jetzt weiß ich nicht, das ist ja so der Held meines Alltags, Stromberg. So möchte ich ja immer schon mal sein, eigentlich. Außer die Frisur, die möchte ich natürlich nicht.
Okay.
Und da war ich so traurig. Da dachte ich, wie, Stromberg gibt's nicht mehr. Also,
Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Nee.
Nee, überhaupt nicht.
Du musst so öfter mal ins Sauerland reisen.
Ja, sollte ich vielleicht mal machen.
Aber es ist sogar über die dpa rumgegangen. Und dadurch war es natürlich dann in der Welt.
Das stimmt. Gut, dass wir die dpa haben.
Und deine mediale Woche, wie war die so?
Also ich bin schockiert.
Wieso?
Also für mich war nicht das Interview von DAS-Moderator Hinak Baumgarten mit Schauspielerin Katja Riemann der Skandal der Woche oder dass eventuell Stromberg abgesetzt wird, sondern dass 90-11 die Bundesliga-Rechte verloren hat. Und das würde ich gerne an dieser Stelle mal kommentieren.
Das möchtest du, dann kannst du das, glaube ich, gerne auch hier machen. Ich erlaube dir das mal. Ich glaube aber, vorher erklären wir mal noch mal ganz kurz, worum es geht. Ich führe mal eben kurz in das Thema ein. Also es ist ja so, die Deutsche Fußball-Bundesliga hat in dieser Woche die Audiorechte für die erste und zweite Bundesliga für die kommenden 4 Saisons vergeben. Und da hat vor allen Dingen erstmal die ARD gejubelt. Die behält nämlich die Radiorechte, also die Sendung Liga Live beziehungsweise die Bundesliga-Schaltkonferenz im Radio. Die wird es also auch wie gewohnt in den nächsten 4 Jahren in den gewohnten Landeswellen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geben. Also in NRW zum Beispiel bei WDR 2, in Berlin und Brandenburg zum Beispiel bei Radio 1. Und die anderen zähle ich jetzt an der Stelle jetzt mal nicht auf. Aber während die ARD über das Behalten der Radiorechte gejubelt hat für das, ich sag mal, das normale Radio, gibt es beim Digitalradio 90-11 ziemlich lange Gesichter. Die digitalen Audiorechte, die gingen nämlich nicht wie gehabt an 90-11, sondern an deren Konkurrent Sport1. Die haben nämlich den Zuschlag bekommen. Ja, und viele 90-11-Fans fragen sich jetzt und auch viele Nicht-90-11 fragen sich jetzt, steht der Sender vor dem Aus? Und das kommentiert jetzt Daniel.
Audionetcast. Diese Rechte klingen harmlos. Für 9011 sind sie jetzt zur Existenzbedrohung geworden. Diese Rechte ermöglichen es dem Sender, jedes Spiel der ersten und zweiten Bundesliga komplett zu übertragen. Ab der nächsten Saison hat 9011 diese Rechte nicht mehr. Das finde ich bitter. Zwar bedeutet das Aus der Ligaspiele für 9011 nicht unbedingt auch das Aus des ganzen Senders, aber ich erwarte, dass der Sender in die Bedeutungslosigkeit zurückfällt. Und das ist aus mehrfacher Hinsicht sehr, sehr ärgerlich. Ich nenne drei Gründe. Erstens finde ich Audiorechte sowieso Quatsch. Ich kann verstehen, dass Sender Rechte für Bildübertragung kaufen müssen. Ich kann aber nicht verstehen, dass Radiosender für das Recht bezahlen müssen, dass sie Sport kommentieren. Die Leistung erbringt komplett der Sportreporter. Mit der Logik könnte auch der Bundestag oder ein Parteitag Geld dafür verlangen, dass Reporter vor Ort berichten. Auch wenn dies juristisch in Ordnung ist, finde ich diese Praxis zweifelhaft. Hier fühle ich mich in meiner journalistischen Grundfreiheit gestört. Zweiter Grund, die überzogenen wirtschaftlichen Erwartungen der DFL. 9011 sagt in einem Statement, dass sie wie Löwen gekämpft haben, das Spiel aber dennoch verloren haben und mit erhobenem Kopf vom Platz gehen. Das glaube ich gern. 9011 gibt an, bei deren Gebot an die Grenzen der wirtschaftlichen Machbarkeit gegangen zu sein. Folglich muss Sport 1 ein Angebot abgegeben haben, bei dem viel mehr geboten wurde, als man, vereinfacht gesagt, in der Zeit realistischerweise wieder einspielen kann. Die DFL freut das, die Kasse klingelt noch besser. Ich will in der wirtschaftlichen Realität aber nicht mit Moral um die Ecke kommen. Aber wollen wir wirklich aufgeblasene Angebote unterstützen? Drittens und auch der wichtigste Grund, die Innovationsfreundlichkeit. Mit der Entscheidung zerstört die DFL eins der wenigen innovativen Radiopflanzen, die wir hier in Deutschland gerade wachsen sehen. Alle pochen auf die Digitalisierung von Radio Deutschland. DAB Plus wird seit Jahren von den Herstellern gepusht. Und wenn ich ehrlich bin, 9011 war für mich der erste Grund, warum die normalen Leute bewusst DAB Plus Geräte gekauft haben, ohne dass sie einen Radio-Nerd-Hintergrund haben. Ich habe Verkaufsgespräche im Saturn und Mediamarkt belauscht, in dem die Verkäufer gesagt haben, Digitalradio sei das, womit man 9011 hören könnte, und die Kunden interessiert nickten. Meine Nicht-Geek-Freunde kamen auf mich zu und erzählten mir von ihrer Entdeckung, wie sie sich Apps installierten und so die schöne neue Radiowelt für sich entdeckten. 9011 habe ich aber nicht nur als Vorbild für viele Hörer gesehen, sondern auch für andere Radiosender. Die Sender der Zukunft müssen nicht nur auf sämtlichen Plattformen präsent sein, sie müssen sich auch ihren Lifestyle, ihre Zielgruppe oder ihre Sparte genau aussuchen und genau die ansprechen, damit sie künftig nicht nur mehr mit den Sendern im eigenen Frequenzspektrum konkurrieren können, sondern mit allen Medienmarken. Als Icon tauchen sie auf irgendwelchen Screens direkt neben Bild, Tagesschau oder der lokalen Zeitungsmarke auf. Und 9011 hat die größtmöglichste Sparte in Deutschland angesprochen, die nur möglich ist: Fußball. Für die Fußballfans gab es einen echten Mehrwert, ein Vorbild für andere Sender. Wahrscheinlich hat 9011 in den letzten Jahren mehr für die noch schwache Digitalisierung von Radio Deutschland getan, als manchen bewusst ist. Das Rechte aus ist somit nicht nur für das Team und die Eigentümer von 9011 bitter, sondern für eine ganze Branche.
Ein Kommentar von Daniel Fiene. Und wir haben natürlich auch mit 9011 gesprochen und die haben uns aber gebeten, doch in ein paar Tagen nochmal nachzufragen, wie es denn mit 9011 nun weitergeht. Die wollen nämlich die Entscheidung erstmal verdauen und sacken lassen, die Emotionen ein bisschen abklingen lassen, und die Zeit wollen wir natürlich 9011 gerne geben. Hier ist D-Radio Wissen.
Herr Pähler, was hältst du davon, dass die freundlichen Menschen hinter der Glasscheibe gerade mein Smartphone entführt haben und jetzt nicht rausrücken wollen?
Ich glaub, da halte ich sehr viel von. Das finde ich einen sehr konstruktiven Ansatz.
Du hast sie bestimmt ein bisschen inspiriert, damit mich das jetzt beim Quiz ablenkt, oder?
Ja, ich glaube, du bist doch jetzt, kannst du schon zugeben, etwas weniger konzentriert, oder?
Ja, ich bin total aus der Bahn. Bist du denn bereit für das Quiz,
Herr Pähler? Ich bin sowas von bereit.
Ah.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Aber ja, wahrscheinlich hast du den kalten Wind von mir in deinen Nacken gespürt.
Ja, ich habe auch einen Schal mir extra umgemacht.
Ja, der steht hier.
Ja,
Die Muster sind hervorragend, sehr medial.
Ja.
Caro ist ja auch in diesem Jahr noch in das habe ich auf der South By
noch
gehört. Ja, noch.
Oder bin ich ja gerade noch im Trend.
25-27 steht es bei unserem kleinen Köpfe-Quiz. Und ich hab mir was überlegt, als ich jetzt weg war, Herr Pähler.
Ja, was denn?
Und zwar lasst es doch, also im nächsten Monat ein Reset machen.
Warum denn das?
Das ist mir, also weil ich dir endlich meinen Sieg gönne. Es kann ja nicht sein, dass du immer in Führung bist, aber nie gewinnst. Oder?
Ach so, du willst sagen, Herr Pähler, wir machen in diesem Moment Schluss und jetzt hast du gewonnen.
Ja, genau. Weil dann können wir nämlich Folgendes machen. Wer am Monatsende gewinnt, der muss den anderen was erledigen lassen. Also, okay. also dass wir so eine kleine Aufgabe immer zu erfüllen haben. Irgendeine mediale Aufgabe. Weil das ist doch irgendwie, man muss doch so ein kleines Ziel haben, auf das man hinspielt. So fragen wir uns immer jede Woche Fragen, werden alle viel, viel schlauer natürlich beim Zuhören. Viel schlauer. Ja. Aber das Schlausein hilft doch nicht. Oder reicht doch nicht.
Mir schon.
Ja?
Ja. Aber es ist natürlich schon nochmal ein Ansporn, wenn ich gewinne und dann musst du was Gemeines machen.
Genau, das ist die Idee dahinter. Und wollen wir das ab nächsten Monat so machen?
Das heißt, wir spielen jetzt noch den März zu Ende.
Ja.
Und quasi noch nächste Woche.
Und damit ich die Chance habe, dich jetzt zu überholen, stell du doch mal die erste Frage.
Ach so. Ich fange ganz einfach an.
Ah.
Und
das ist gefährlich.
Wie, das ist gefährlich?
Naja, frag mal.
Ich war ein bisschen traurig. Nicht nur, dass Stromberg vielleicht oder auch nicht seine Karriere an den Nagel hängt, sondern auch noch jemand seine Karriere an den Nagel hängen muss und das ist Britt.
Mhm. Ja.
Meine Frage ist, wie heißt eigentlich Britt?
Ja.
Mit vollem Namen.
Also es geht los mit Britt.
Ja.
Britta?
Britta?
Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ach, Britta meinst du?
Ja, Britta.
Nee, Britt. Britt ist schon der richtige Name. Sie heißt. Ich hatte extra jetzt gefragt, ob du Britt H. gesagt hast, weil sie heißt Britt Hagedorn.
Ach so, ja, ich war noch nicht fertig.
Ich glaube, den Punkt kann ich dir nicht geben.
Okay, schade. Das ist wirklich sehr traurig. Mhm. Ich möchte von dir wissen, in welchem Jahr wurde das ZDF gegründet?
Das ZDF wurde gegründet im Jahre 1963.
Bist du dir da wirklich sicher?
Wie viele Jahre kann ich plus minus machen?
Das
1963. Hm. Nein, also es wurde gegründet 1962, aber es sendet seit 1963.
Es ist jetzt schwierig.
Warum?
Ich habe ja nach der Gründung gefragt, ne?
Okay, die Gründung war noch eher.
Vielleicht. Aber ich bin mir nicht so sicher. Also.
Ja, du musst schon wissen, was du mich fragst.
Ja, das stimmt. Und ich würde da sagen, eigentlich ist es doch dann, seit wann der Staatsvertrag gilt.
Ja gut, also schon eher.
1961 ist richtig, Herr Peller, du kriegst den Punkt.
Habe ich aber nicht gesagt.
Ach, du hast 62 gesagt, ne? Juhu!
Das ist ja schade.
Das ist ja richtig. Also Sendebeginn war dann 1963 tatsächlich. Und mit dem ZDF, was heute viele nicht mehr wissen, ist das so ein bisschen wie mit dem Berliner Flughafen. Denn ursprünglich, es ist jetzt ja 50-Jähriges, sollte es schon viel eher losgehen. Sendestart war ursprünglich
Anfang der 52,
schon
ne?
früher vorgesehen.
Das war ja so ein Projekt von Konrad Adenauer.
Mhm. Und wurde dann auch als Adenauer-Fernsehen erstmal so gehandelt.
Ja. Eine Frage auch zum Fernsehen von mir. Mhm. Und zwar, wer hat folgenden Satz gesagt? Mhm. RTL ist der Verlierer des Jahres und liegt am Boden. Das Publikum möchte nicht mehr auf diese Weise unterhalten werden.
Kenne ich die Person?
Ja, die kennst du.
Okay.
Also nicht persönlich, weiß ich nicht wie nah, aber es ist eine Person, die man in Medien Deutschland durchaus kennt, weil sie eine durchaus exponierte Stellung bekleidet.
Eine exponierte Stellung?
Ja.
RTL. Helmut Thoma.
Nein, das ist falsch.
Oh. Dann weiß
Thomas
ich nicht.
Bellut.
Thomas Bellut vom ZDF?
Genau.
Ach, Mensch.
Sprachen wir gerade drüber.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr gut zu wissen.
Aber krasse Aussage eigentlich, oder?
Ja.
Aber egal, weiter.
Es gibt jetzt wieder gerade einen kleinen Skandal, was den Eingriff der Politik in Sachen Rundfunk angeht. Und zwar passiert dieser gerade beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der Pressesprecher eines Landes, Thomas Braune, soll beim RBB angerufen haben, dass sein Chef unvorteilhaft oder einfach so per Überfall von einem Kamerateam gefilmt worden ist. Großes Traha gibt es da diese Woche. Nachzuhören auch aktuell im Radio 1 Medienmagazin. Fand ich sehr spannend. Wie heißt denn der Chef von Thomas Braune, dem Regierungssprecher in Brandenburg? Kann man wissen, muss man.
Ah,
auch
natürlich
nicht.
Hier Matthias Platzek.
Richtig, Herr Peller.
Ah,
sehr
schön. Muss ich aber erstmal denken.
Brandenburg. Ja, das war das.
Ich möchte gerne von dir wissen, ich möchte noch kurz über den Echo sprechen. Ein bisschen Unterhaltung muss auch sein.
Ja.
Da gibt es ja eine Kategorie,
ja,
die da heißt Künstler Rock, Pop, National. Mhm. Da sind
Rock-Pop-National. Ja.
Muss man auch so halb Englisch betonen.
Rock-Pop-National.
Und da sind fünf Künstler nominiert.
Mhm.
einer davon, da hätte, glaube ich, niemand mit gerechnet, dass diese Person...
Heino.
Ja, Punkt.
Willst du die Frage noch zu Ende stellen?
Dass diese Person, die da wohnt in Bad Münstereifel, es überhaupt noch jemals auf eine Echo-Verleihung schaffen würde und schon gar in einer Kategorie, die da nicht heißt...
Rock, Pop, National.
Deutschsprachiger Schlager. Es ist auch lustig, auf der Website ist volkstümliche Musik noch unter deutschsprachiger Schlager eingruppiert.
Aha. Ich möchte von dir wissen, welcher Medienkonzern in dieser Woche 200 Stellen abbauen wollte oder angekündigt hat, abzubauen?
Aber es nicht getan hat?
Nee, wird das jetzt in Kürze tun. Nicht nur in der Redaktion, auch auf Verlagsseite wird, wie es immer so schön heißt,
die Bertelsmann AG.
Sozialverträglich. Bertelsmann?
Ja.
Ist leider falsch. Der Watz-Konzern.
Ach, der Watz-Konzern.
Da hätte ich gedacht, dass...
Kann man wissen, ne?
Kann man wissen. Naja.
Ja. Ich habe zu sehr auf Gütersloh geschaut und zu wenig ins Ruhrgebiet.
Aber cool.
Wie viele Punkte hast du jetzt gemacht?
Ich habe jetzt 27 und du hast 28, Herr Pähler.
Das heißt, du sollst besser jetzt schon Schluss machen.
Wenn du möchtest. Nee, nächste Woche ist nochmal das grande Finale.
Ich werde ins Trainingslager gehen.
Wirklich?
Ja, und ich werde das so machen wie die deutsche Nationalmannschaft, die ja heute irgendwie da in Kasachstan oder so spielt. Ich werde die Uhren auch nicht umstellen.
Ich dachte, du gehst ins Promi-Camp von Big Brother, weil die wollen doch jetzt bei Sat.1 so eine Big Brother-Promi-Version demnächst machen.
Die nehmen nur B-Promis.
Ach so.
Ich war einfach zu bekannt.
Okay. Naja, dann sehen wir uns ja wenigstens nächste Woche.
Ja, das ist doch schön.
Kuckuck, hier ist die Radio Wissen und wir machen was mit Medien. Mit europäischen Radiomedien. Und akustischen Medien.
Ja, und weil es so akustisch ist, bleiben wir beim Radio. Die deutsche und auch die europäische Radioszene, die traf sich in dieser Woche zu ihrem jährlichen Branchentreff. In dieser Woche haben die Radio Days Europe stattgefunden. Letztes Jahr noch in Barcelona, dieses Mal in Berlin. Und Daniel, du warst dabei.
Ja.
Das Motto Sharing Radio's Future. Wie war es? Also schon... alleine vom Veranstaltungsort ein Unterschied zu Barcelona oder
ja,
doch nicht?
Ja, es war deutlich kälter. Es gab Schnee und so. Das war schon ein krasser Unterschied irgendwie. Aber was ich toll fand, ich kann ja mal mit was Lobendem anfangen.
Ja, mach das mal.
Vor im letzten Jahr haben immer alle irgendwie, auf jedem Panel hast du mal so eine Angst durchgehört, nämlich, oh, da gibt's ja Spotify, Radio geht unter und so weiter und so fort. Und ich hatte das Gefühl, alle reden über Spotify, ohne dass Spotify anwesend ist. Mhm. Diesmal war Spotify da, aber dazu erst später mehr.
Okay, aber sag mal so grundsätzlich solche Veranstaltungen, wie kritisch sind die auch mit sich selbst oder auch kann man das irgendwie so greifen?
Das hat mich auch ein anderer Reporterkollege gefragt, der nämlich zum ersten Mal auf den Radio Days Europe war. Und da muss man natürlich schon irgendwie ganz ehrlich sagen, da habe ich damit drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, auf so Branchenveranstaltungen, da wird mit sich selbst ja relativ wenig kritisch umgegangen. Aber der Wert liegt eigentlich auch ein bisschen in was anderem, denn Die Sache ist, dass man dadurch, dass es die europäischen Radio Days sind, halt super viele spannende Leute auf einen Fleck hat, die ganz neue Beispiele mitbringen, die man so nicht kennt. Also wenn dann irgendwie zum Beispiel jemand aus einem skandinavischen Radio von irgendeiner verrückten Art erzählt, wie man eine Morningshow macht oder wie dann ein Holländer kommt und sagt, hey, wir machen die Nachrichten ganz anders, wir erzählen die nur, ja, oder so. Oder dann aus Frankreich jemand kommt und erzählt was und man versteht es erst gar nicht. Das ist total beeindruckend.
Aber ist denn, man denkt ja eigentlich so in Europa, gerade jetzt sozusagen in Westeuropa, sind wir irgendwie alle sehr ähnlich. Aber die Kultur des Radiomachens ist doch deutlich unterschiedlich, höre ich daraus, richtig?
Ja, irgendwie schon. Also die ganz große Lücke ist eigentlich zu den USA da. Dort funktioniert ja Radio total anders. Also entweder gibt es da nur diese Unterhaltungsradios, die nur the world's best music, best of 70s, 80s and the best today's Maxi-Mix spielen. Ja? Mhm. Oder es gibt Talkradio, wo die ganze Zeit durchgequatscht wird und wo dann auch die Hosts total bekannt sind und wo ganz viele Leute anrufen. Also entweder Talk oder Dings, aber so ein Mischmasch, wie wir das ja hier bei den meisten Wellen haben, das kennen die gar nicht.
Okay.
Also ich habe das mal jetzt auch auf der South By versucht, einen Amerikaner zu erklären, der hat das nicht so ganz verstanden, was wir machen. Fand ich ganz witzig.
Ist interessant. Aber es gibt, glaube ich, doch auch was Verbindendes, was die europäischen Radiomacher irgendwie eint, und zwar ihre Angst.
Mhm.
Ja, es gibt so ein paar, du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, es gibt so gewisse Ängste, die Radiobranche hat, vielleicht auch nicht erst aktuell, sondern vielleicht auch schon seit ein paar Jahren. Und über die können wir doch, glaube ich, jetzt ganz gut mal sprechen, im Sinne der Angstbewältigung. Ich glaube, wenn man über Ängste spricht, werden sie allein dadurch schon weniger.
Ja.
Wir können dann ja auch nochmal überlegen, wie man die Restproblematik mit dieser Angst dann auch noch lösen kann. Also fangen wir mal mit Angst Nummer 1 an. Die heißt dann nämlich die Angst davor, die Digitalisierung zu verschlafen.
Da haben wir ja bei D-Radio Wissen hier einen tollen Vorteil. Wir sind hier schon voll digital und nutzen alle digitalen Ausspielkanäle. Das ist ja echt cool. Und die meisten anderen Sender in Deutschland haben ja das Problem, dass sie wissen, das Radio kann nicht das einzig analoge Digitalmedium sein und deswegen wird immer so ein bisschen DAB Plus dann hergeredet und gesagt so, hey, das ist die Zukunft und so wird's auch und so. Und dann guckt man auf die Verkaufszahlen und die sind jetzt so, könnten besser sein, sagen wir es so. Und das ist eigentlich ein sehr schwieriger Diskurs und da gab es ehrlich gesagt auf den Radio Days Europe keine neuen Impulse.
Okay.
Aber die Angst ist nach wie vor da.
Die das bleibt fand
ich
also.
Das fand ich interessant, auch obwohl das eigentlich gar nicht so als das große Thema angegeben wurde, das war eine Angst, die auf jeden Fall vorherrschte.
Okay, dann lassen wir diese Angst erstmal weiter Angst sein und gehen direkt zur nächsten Angst, nämlich die Angst davor, ein Medium der Alten zu werden. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, eine Angst davor zu haben, nur noch alte Menschen zu erreichen und dass einem quasi das Publikum wegstirbt.
Ja, was würdest du sagen, zum Beispiel so eine ganz normale Jugendwelle in Deutschland, irgendwie so, die für ein Bundesland ausstrahlt, wie häufig, wie alt sind da im Durchschnitt die Zuhörer, obwohl es also eine Jugendwelle ist?
Ich glaube, dass die deutlich älter geworden sind. Also wenn ich mal überlege, darf man da sagen, nehmen wir mal die Jugendwelle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Früher hieß die WDR 1, da war die aber noch nicht, glaube ich, noch keine Jugendwelle. Aber irgendwann hieß die anders, 1 Live.
Aha.
Und da habe ich das ja schon gehört.
Ja.
Aber jetzt höre ich das ja immer noch.
Ja.
Und ich bin ja aber älter geworden.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in 10 Jahren auch immer noch höre, aber ich habe schon das Gefühl, dass dieser Sender auch ein Stück weit mit mir gealtert ist.
Soll ich dir was sagen?
Und deswegen, ich glaube, ich bin nicht der Einzige.
Ich wette, du wirst auch in 10 Jahren noch dann 1 Live hören werden, so in dem Maße, wie du das jetzt vielleicht machst.
Meinst du?
Das könnte durchaus sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahl bei 1 Live ist, aber ich habe mal eine Zahl gelesen, dass so durchschnittlich von Jugendwellen der Durchschnittshörer so 36, 37, 38 ist. Wohlgemerkt das Durchschnittsalter.
Das heißt, es gibt welche nach oben?
Genau.
Ausreißen, aber es gibt auch die ganz Jungen, aber das ist eigentlich schon krass, ne?
Das ist wirklich total interessant und so die Erwachsenensender, die eher so eine, die erwachsene Familienzielgruppe ansprechen, die sind nicht viel älter immer meistens im Schnitt, das finde ich total spannend. Und genau das Problem hat auch BBC Radio One. Radio One bei der BBC gilt als das junge, crazy, verrückte Rundfunkding und die haben auch das Problem, dass sie so alt sind und Ben Cooper hatte die Aufgabe, BBC Radio One zu verjüngen. Ich habe ihn gefragt nach seiner Präsentation, wie er das geschafft hat, beziehungsweise ob er das überhaupt geschafft hat, ob er sein Ziel mittlerweile schon erreicht hat.
Have you reached your goal yet?
Not yet, but we've got a direction of travel. So it was 33, the average age, and it's now down to 32, and I'm hoping that it will go younger still next year.
And your travels begins with an analyse of your audience. What have you found out about your audience?
I think there are two areas that we needed to look at with our audience. There were the trendy adults, if you like, the adults that refuse to grow up. I call them the festival dads or the festival mums who will now take their children to a festival. They are still interested in the music that comes out and they refuse to grow old. And they were making the average age of Radio 1 much older than it should be, and so we needed to try and put some things in place to try and move that audience onto some of the other radio stations that the BBC provides. And the other thing was about the new audience that we hope to attract, which I call the smartphone generation, who've only ever known a smartphone. And for that audience, you have to work out, you know, what does radio look like on a mobile phone?
Yeah, what I really liked about your talk, most radio people, when they show a graph through the day, they are showing the curves when people tune in and are listening. But you instead, you showed a day where those mobile devices or screens changes. So what do you say? How does radio look like on a screen?
Well, it's to do with basically eating. A lot of the time. So it's about breakfast time when you have a bowl of cereal or a piece of toast. It's about 11 o'clock when you have a coffee or a chocolate bar. It's about lunchtime when you have a sandwich. And then there's that moment just before your tea or your evening meal about 5 o'clock. And those are the key times that people are available to check their mobile phone or check the television or check their tablet.
So, and how is Radio 1 present then during that times on their phones or displays?
So in the morning around 8 o'clock, that's where we place our big interviews, Hollywood stars or pop stars, and we'll visualize that. We have around 11 o'clock, we have live performance. So an artist or a pop star will come into our live lounge and they'll perform and you'll be able to see that on a screen. Around lunchtime, we have a presenter who does a feature, which your listeners are going to be very confused when I tell them. You basically play clips of things that could be innuendo, and two people have water in their mouths and try not to laugh, but normally it squirts out over the other person. You have to see it to understand it, but that's at lunchtime, and then we're working on what really is that moment at drive time for audiences, whether that is something on to catch up with news and gossip on the website. I think that's probably the key.
And you did some experiments with humans. What was that about?
So it looks like we're torturing our DJs if you see a photo of this, but actually it is a device which straps a camera to the sort of side of the head of the DJ, and also has a large sort of stick or rod that sticks out of the person's head and looks back at the DJ's face, so that you can see the presenter's reaction to what they are looking at. So you got this really good insight to what it was like being a DJ at a radio station.
And what have you learned from this experiment?
The DJs are often in radio for a reason.
Yes.
They're quite shy, funnily enough, and don't particularly enjoy cameras being strapped to their head. but do you know what? A majority of them actually liked it, and I think they loved also the audience sort of reaction to seeing what they do in their everyday job.
When I look at all these events like this, we heard that stations are doing events, that they have to be present on all screens, that they have to stay close to their audience. But I think very often we don't talk about the program itself. So do you have what do you think about that?
I think that radio, what goes into the microphone and comes out of the speaker, is the train that pulls the carriages. It's the most important thing we do. And I think some radio stations have got carried away with a lot of their social media or with filming or other activities around what their core offering is. And I think radio stations have to remember it is the content that they do on the radio that then can be exploited on other platforms. But always you should focus on what goes into the microphone and what the listener is hearing on the speaker.
And does the content change too?
I think the content should always be what it has been throughout history, which is about good storytelling. Can you tell a good story? Can I tell you a story about a band that I love, or an artist that I've seen, or a film that I've seen, or maybe tell you something that I just happened to me, which is very funny? So I think it's always, always got to be about a good story.
And the audience, do they change?
Yes, I think the audience does change. The audience is more demanding, will be much more proactive in getting involved with some of those stories. They can add to those stories, and I think you'll see more and more interaction and more of a sort of a sharing of those stories going forward.
Ben Cooper, thank you so much.
Thank you.
Ben Cooper von BBC Radio 1, und ich fand es interessant. Also ja, die haben festgestellt am Anfang bei der Analyse von ihrer Zielgruppe, dass sehr viele Junggebliebene da sind. Er nennt sie Festival Moms und Dads, die immer noch. Gehst du mit deinem Kind auch auf Festivals?
Nein.
Okay.
Dann geht demnächst mein Kind mal mit mir auf Festivals.
Ja, ganz klar.
Aber was ich interessant fand, auch an dem Beispiel hat er das, glaube ich, gesagt, wenn man darüber nachdenkt, die eigene Zielgruppe zu verjüngen, denkt man oft darüber nach, wie erreiche ich jüngere Leute? Das ist eigentlich doch die Frage, die man sich stellt. Er hat sich aber noch eine weitere Frage gestellt. Wie werde ich eigentlich die Alten los?
Das ist interessant, oder?
Ja, also wie kriege ich die anderen, also die mir zu alt sind für meine Jugendwelle, wie kriege ich die dann in diesem Falle jetzt zu den anderen Wellen bei der BBC? Das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Wahrscheinlich muss man wirklich dieses Verjüngungsthema an beiden Enden denken. Wie kriege ich Junge unten rein und wie kriege ich aber die Alten oben raus?
Ja, ich ganz ehrlich, Also ich persönlich bin mir noch nicht so sicher, ob man wirklich Alterswellen haben sollte. Also das ist eine grundsätzliche Philosophiefrage, die jetzt ein bisschen wahrscheinlich das Ganze hier sprengen wird. Also
wir können doch ruhig drüber sprechen.
Okay, ob man jetzt einen Radiosender, ob der mit alter werden soll, also dass er einfach eine Zielgruppe anspricht und die wächst halt einfach und dann kommt dann irgendwann mal wieder eine neue Jugendwelle für eine neue Generation und der wächst, also weißt du, so, dass sich das immer so auswächst. Oder ob man halt wirklich sagt, so zwischen in dem und dem Alter hörst du das und zwischen dem und dem Alter hörst du das und zwischen dem und dem Alter hörst du das. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man einfach so die Hörer austauschen sollte oder ob man nicht einfach sagt, nee, wir machen für bestimmte Lifestyles oder so Sender. Ich weiß es nicht.
Möglicherweise geht das aber auch so ein bisschen durcheinander dann, weil man sich ja vielleicht auch mit dem Alter auch Lifestyle-mäßig weiterentwickelt und dann doch auch zum anderen Radiosender hin. Aber egal. Was ich noch interessant fand jedenfalls, dass er ja schon ziemlich viel Wert auch auf visuelle Präsentation von Radio legt. Das ist ja erstmal irgendwie ein bisschen abstrus im ersten Moment.
Das fand ich toll.
Fand ich sehr spannend.
Also diese Tagesverlaufskurve mit den Screens. Also ja. Das erste ist ein kleiner Screen, dann ein Tablet, also ein Smartphone, dann ein Tablet, dann wieder ein Smartphone, dann ein Computer, dann ein Smartphone, Tablet, Smartphone, Bett. Ne? Weil das erste morgens, was man macht, dann wahrscheinlich, um den Wecker auszustellen, immer guckt aufs Smartphone.
Ja. So ist es bei mir immer.
Ja. Und dann geht das so durch den Tag, die Screens wechselt man. Und das Ziel eines Radiosenders müsste sein, überall dort präsent zu sein mit irgendwelchen Angeboten. Und da hat er verdammt recht.
Womit er, glaube ich, aber auch sehr recht hat, ist, dass es am Ende trotzdem noch darauf ankommt, gerade beim Radio, was spricht eigentlich jemand an der einen Stelle ins Mikrofon rein und was hört auf irgendwo auf der Welt jemand anderes. Also der Content, der Radio-Content an sich.
Da passt aber auch so ein bisschen dann die nächste Angst, die ich da so rausdestilliert habe, nämlich die dritte Angst, den Anschluss an den Kommunikationsalltag der Hörer zu verpassen. Heißt, man macht da so eine tolle Call-In-Show, aber die Leute haben keine Lust mehr anzurufen. Sie wollen eigentlich viel was anderes machen. In Großbritannien war es so, dass sehr viele sich gerne per SMS beteiligt haben. Aber mittlerweile machen die das gar nicht mehr so gern per SMS, sondern per Twitter. Und Twitter war auch dort bei den Radio Days. Und nun muss man sagen, dass Twitter im Jugendalltag eigentlich in Großbritannien inzwischen eine ganz andere Rolle spielt, als das in Deutschland der Fall ist. Aber als Radiosender, aber auch als Radiojournalist kann man aus Twitter heute schon sehr viel ziehen, wie ich finde. Und da konnte ich mit Dan Briddle drüber sprechen. Dan Briddle ist von Twitter Großbritannien. Und ich fragte ihn, welche Radiosender denn schon sehr gut seiner Meinung nach mit Twitter umgehen.
Well, a really good example is Six Music, who use Twitter in a show called Now Playing, which is actually called hashtag Now Playing, which allows people to tweet in and create the playlist for the show. And beyond that, they also get in talent artists. So Ben Folds Five was one of those I showed here. Maximo Park, they've done various shows with various artists who kind of sit, it's as if they're building the playlist. And so through Twitter, they will talk to the fans through the show and say, what should we play next? What's your favorite tune? I really feel like playing some Smog or some Foo Fighters. What's your favorite Foo Fighters tune? I'm in the mood. And so it'll be a very much a collaborative, interactive experience. Of course, because it's on Twitter, it's all happening in public. So the more people do it, and the people with these, obviously Ben Folds Five has a lot of followers and various things, it taps into their follower base. Even though they might not be listening to the show, your show becomes suddenly a much wider spread, and your conversation around your show gets a much wider spread, and the awareness and the reach of your show increases as well. And at the same time, creates a fantastic cooperative playlist.
And the participation with Twitter is even bigger than text in some examples.
In the example I gave, which was Radio 1, they have seen texts decline over the years and tweets are increasing over the years. So the point that the interactions that they have with the public on Twitter are far, far higher now than the number of texts that they get in around their shows. And so this allows them, again, it makes more sense because it's just much clearer when there's a conversation happening, because it's not only happening on the radio station, it's happening on Twitter. There's two platforms. As I say, it's the second microphone for radio.
Yeah, and you said it is the second screen for radio.
It's second screen for radio, yes. Well, I think it's because it can bring a visual element to radio in the way that, again, working with emails and things like that. Of course, radios always have websites that they can throw to. But in an instant, you can put up a photo of your DJ, your presenter, with Justin Bieber, with Harry Styles, Taylor Swift, Dave Grohl, whoever your music tastes are, you can get that out onto Twitter, and it's like a behind the scenes backstage. This is cool, and again, because you're featuring and it's getting people closer not only to your radio station and to your programming, you're getting people closer, that little bit closer to the talent that have come in and associated with that radio, and it just builds on that conversation around your shows.
And for a fresh start on Twitter, when you're a broadcaster, for example, what's your advice how to start?
Right from the beginning, get an account, log in, and start telling people that you're on it. So I would, so that it's easy enough to say, yeah, okay, we'll get onto Twitter and start tweeting, and we'll get it onto our show. Best way to do it: tweet us here, tweet us there. Start tweeting back as well. Start getting involved in the conversation. The other thing to do is, if I was starting from scratch, is to get involved in other conversations as well. Tweet your beat is what we say, which is, it's, you don't have to be tweeting about your show to still be tweeting about what your show is about. So if you do a heavy metal show, you should be on Twitter tweeting when there's another heavy metal show on. You should be on Twitter when there's like Metallica come to Berlin and you're a Berlin-based radio station who does heavy metal. Metallica might not come anywhere near your studio. You can still tweet all day long about Metallica. You will probably go to the Metallica concert and you can tweet from the Metallica concert. Send photos out, be part of the fan experience, and because you are a radio station in the first place, you will have more authority, you will get more retweets, and by being relevant to fans, it's the best thing you can possibly do. Be a fan with the fans.
And we should talk about the hashtag thing.
Yes.
Because I think it's not easy for everyone to get it right at the first right. So
yes.
How should I use hashtags?
There's various ways. I mean, first and foremost is not to confuse a hashtag with your at handle. You know, it's not the same thing. The hashtag is about a topic. It's the content. And as I said in there, a really good way of doing using a hashtag as a piece of content or content generation from your audience is to think of it as being the feed line to a joke. So you are giving the line, which then allows your audience to be funny, or your talent to be funny, you know, to bring in people because they're attracted to the notion that hashtag brings. So now playing, which isn't a funny line, it's very clear in that hashtag, now playing Foo Fighters. All I have to do is see that, and I know that someone's talking about music is being played near them, which is the Foo Fighters. Another one that radio uses, and again, user generated, is Earworm, hashtag Earworm, which is where you've got that song in your head that you've suddenly started singing and humming. Now, if a radio station wanted to start looking at Earworm as a hashtag, you say, and today's biggest Earworm is, with like 150 tweets today, it's Taylor Swift never ever getting back together, or whatever it's called. Then you could be using, you don't even have to do a call to action yourself. You could just be pulling that out every morning from the Twitter stream that's just live and public.
Soweit dann Dan Brittle von Twitter. Ich fand es toll, mal jemand von Twitter zu sprechen, der einem noch so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hat, wie man auch als Journalist Twitter nutzen kann oder auch gerade im Radio. Fand ich gut.
Ich fand aber auch spannend, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, dass er sagt, man soll eben nicht nur, wenn man seine eigene Show macht, die bei Twitter begleiten, sondern mit seinem Twitter-Feed quasi Account auch online sein, wenn sozusagen im gleichen Genre oder thematisch nahe Dinge passieren, dass man auch da mitmischt.
Das stimmt.
Das ist auch nochmal...
Diese Quervernetzung bringt
Quervernetzung,
nämlich
unheimlich
was. Das vergisst man oft manchmal.
So, Twitter war das. Wollen wir noch über eine weitere Angst sprechen?
Gerne.
Dann sind wir, glaube ich, jetzt bei Angst Nummer 4.
Ja.
Nämlich die Angst davor, den Bezug zu den eigenen Hörern zu verlieren. Das ist natürlich auch schlimm.
Das ist wirklich schlimm. Gerade wenn man gar nicht merkt, wie sich die Zuhörerschaft verändert. Und da hat David G. Hall was Interessantes gesagt. Der ist Radioberater aus Los Angeles. Und ihn fragte ich, wie sich die Zuhörerschaft von heute verändert hat. Und das war interessant, was er dazu sagte.
How does audience change today?
The audience has a lot more choices than they ever did before. It used to be when there was one radio station in a format, one news station, one music station, one AC station, one rock station. They kind of had to listen to you. And so the radio stations got very lazy in their programming because in a way they had a captive audience. Now it's just as easy for me to go get my favorite songs from iTunes or Spotify or Pandora or whatever. It's even easier sometimes than to listen to the radio station. So the programming on the radio has to be better than ever to try to get me to continue to listen to the radio station.
You said that the audience has an audience today too. This
yes.
changes too. What about that?
Yeah, that changes the balance. The audience has an audience. Before it was always me on the radio and you were listening and that was it. Now it's me on the radio and you listening and your 500 Facebook friends and your 300 followers on Twitter. And so if I can put something on my Facebook page a video, a comment, a joke, a picture, whatever, and you comment on it or you share it with your friends, now I've reached you and your 500 friends. In radio, we never had that kind of power before with the audience, and the audience was never that powerful before as they are now.
On our program, we compare some radio stations on Facebook via the likes, and you said, no, the shares and comments are more important. Why is that?
Yeah, because when you like something on Facebook, only the people that you have noted as your closest friends see your likes. Not all your friends see your likes. And it's on average, it's about 15%. So if I put something on my Facebook page and you like it, only 15% of your friends see it. If I put something on my Facebook page and you comment on it or share it, then 100% of your friends see it, and then your friends' closest friends also see it. So I get your friends plus another 15%.
But what's the end game? I have to get...
The end game is my ratings go up and I'm a very popular person on the radio with a great show because I'm able to engage you more through Facebook. That's the end game.
Okay. when I resumed the radio days,
yes.
I think we talked a lot about screens, and apps.
Yes.
So what about the program?
Well, that's where you have to have the goods. You have to have a great product. And as I mentioned a minute ago, you have to have a better product now than you ever did before. You really do. And because people have too many choices. If I don't like the music you're playing, I'll go to Spotify. And you're in trouble if I start going to Spotify. So you have to have the best music. You have to understand your listener more than ever before. You have to know me and understand me and understand why I listen to radio and why I listen to what kind of music so that you can super serve me. So that every time I listen, I go, God, these guys play my favorite music. Or, oh, I love this guy. This guy's great. He's so funny. Because you know who you're talking to.
And how do I stay cool in this environment as a radio person?
Keep moving. The one cool thing about the internet is you can see all kinds of great content on the internet, which we could never do before. Keep moving. Keep learning. Do not sit down. Always look at what's the new thing and what's happening and what's getting attention. And, you know, keep moving.
Thank you so much.
You're welcome. Thank you.
Das war doch ein schöner Verzeihung Arschtritt, oder?
Kann man so sagen. Ich finde aber, ehrlich, interessant, auch nochmal diesen Ansatz zu sagen, heute ist für mich als Radiomacher nicht nur mein Publikum interessant, sondern quasi auch das Publikum meines Publikums.
Genau.
Also das ist ja nochmal einfach eine Ebene mehr. Und dadurch hat man die Chance zumindest. Man erreicht, glaube ich, nicht automatisch mehr Leute, aber man hat die Chance, viel, viel mehr Leute zu erreichen.
Und das fand ich war ein total super Motivationsschub, den ich mit von den Radio Days Europe 2013 genommen habe. Und das hat mir echt gut gefallen. Übrigens nochmal eine kleine Sache nachgeschoben. Twitter, schön, dass wir das auch ausgerechnet heute mit im Programm haben. Denn Twitter ist ja heute 7 Jahre alt geworden.
So alt schon?
Cool, oder? Ich hatte in dieser Woche lustigerweise am Dienstag meinen 6. Twitter-Geburtstag, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist total witzig irgendwie und schön, dass wir dann auch heute da jemand von Twitter noch
haben. Ja, mittlerweile ist es ja wirklich etabliert, ne? Ich weiß noch.
Wobei in Deutschland nicht, oder? In Deutschland nur bei Leuten, die gerne so ein bisschen so Twitter, also Info- und News-Junkies sind.
Das stimmt.
Also so richtig Mainstream
sehe
ich das nicht.
Also richtig Mainstream ist es nicht. Aber in Großbritannien ist das anders, ne?
In den USA war das auch ganz anders. Da, während du hier mal, wenn du durch die U-Bahn gehst und dann immer Leute nehmen hier Facebook auf, hast du in den USA gesehen, dass die auch alle Twitter haben. Also ich hatte einen Türsteher gesehen, der seinen Twitter-Feed checkt. Ich so, hallo?
Hallo, check mich und nicht in deinen Twitter-Feed,
ja.
Ne?
Hier, I show you my ID. Und dann hatten wir noch auch lustige Sachen, dass viele Leute hier im Instagram nutzen und so. Also das war ganz interessant. Herr Pähler!
Ja! Eine Angst haben wir noch. Die machen wir schnell noch. Ne? Die Angst vor Streamingdiensten, wie zum Beispiel Spotify.
Das stimmt.
Die ist auch gegeben, die Angst.
Und Spotify war ja da und das fand ich ganz interessant, dass Spotify sagte, nee, vor uns braucht ihr keine Angst haben, wir sind doch die Guten. Leider fand ich die Präsentation von Spotify ein bisschen dürr. Die haben mir erklärt, was sie machen, aber sie haben spannende Beispiele gezeigt und ich habe mir auf jeden Fall mitgenommen, dass es eigentlich cool ist, wenn man als Radiomoderator zum Beispiel oder als Sendung seine Liste auch als Spotify-Liste mit anbietet. Und das ist, glaube ich, eher eine schönere Geschichte. Und sie haben auch so eine verschiedene Sachen rausgefunden. Und zwar, dass man dadurch auf Spotify sehr viele Leute auch erreichen kann mit seiner Marke, die man vielleicht so nicht erreicht. Denn dass 16% der Spotify-Nutzer in Großbritannien sonst eigentlich kein Radio hören.
Okay.
Und somit dann auch aber trotzdem ganz offen sind. Das heißt, da ist auch dann nochmal ein Werbepotenzial für das eigene Programm, denn man will ja nicht nur Musik, sondern auch Inhalte hören,
das heißt,
sagt der Spotify-Mensch.
Ist jetzt die Angst denn begründet oder nicht?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Spotify eher den MP3-Verkäufern wie Amazon oder iTunes Angst macht, weil denen nehmen sie das Geschäft weg, ja?
Ja.
Also das ist, glaube ich, ein ganz anderer Markt.
Okay.
Ja, das ist.
Sind wir damit durch mit den Ängsten?
Würde ich sagen.
Glaubst du denn unterm Strich nochmal, dass die Radiobranche zurzeit eine ängstliche Branche ist? Oder wirkt das jetzt nur gerade so, weil wir gesagt haben, wir gucken mal ganz speziell auf die Ängste, die sie haben? Oder ist es eigentlich doch eine Branche, die gerade sagt, hey, da passiert so viel, wir haben so viele Chancen, Radio lebt?
Das sagt diese Szene auf jeden Fall. Also das merkt man ja, sie sagt sehr oft, hey, Radio läuft, alles ist toll, wir haben tolle Zahlen und so, was ja auch stimmt. Und es ist eine sehr, sehr positiv gestimmte Szene. Ich weiß nicht, ob das nicht manchmal ein bisschen zu positiv gestimmt ist, weil wenn man immer sich sagen muss, wie toll man doch ist, muss es ja einen Grund geben, dass man.
Ich finde übrigens, dass wir ziemlich toll sind, Radio.
Ja.
Radio,
also
Daniel.
Also das fand ich eigentlich ganz interessant, aber die guten Impulse, die da auf den Radio Days Europe einem mitgegeben worden sind, das war sehr wertvoll. Ich glaube, da sind sehr viele Radiomacher wieder dann in ihre Radiostationen ganz Europa zurückgekehrt und fanden das ganz toll. Herr Peller, lass uns jetzt mal von den Radio Days zur Radioszene des Tages gehen, zum Aerobic hier bei D-Radio Wissen. Und zwar die Szene heute, die ihr bis 18 Uhr ja auch zu Hause schön mitraten konntet, heißt zu Diensten. Die Spielregel. Ihr hört eine kurze gespielte Szene. Um die Ecke gedacht, ergibt sich daraus eine hilfsbereite Person und Herr Peller nennt euch gleich die Lösung. Hier ist erstmal das Spiel.
Schatz, was genau machst du da?
Nach was sieht es denn aus,
Es sieht aus, als ob du vergessen hättest, wo deine Fußnägel sind.
Den würde ich nie auf den Fußnägeln auftragen. Der ist ausschließlich für meine Finger.
Ja, Schatz, mag sein. Aber falls du es nicht bemerkt hast, du bemalst damit nicht deine Finger, sondern ganz eindeutig das tägliche Produkt eines Huhns.
Ja, weiß ich. Das wird das Ostergeschenk für Bärbel.
Und der kannst du nicht ein ganz normal gefärbtes schenken, oder was?
Was genau wäre denn für dich normal, hä?
Na, keine Ahnung, normale Osterfarben eben. Oder eintunken, marmorieren, bekleben oder umwickeln oder ach, was weiß ich.
Ach, das verstehst du nicht. Bärbel steht einfach total auf diesen neuen Nagelrotton. Und deshalb kommt der hier komplett drauf. Das wird sie sicher total cool finden.
Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen. Vor allem, weil man da hingehört hat und man hat eigentlich nur dieser sonoren Stimme zugehört und hat gar nicht sich darauf konzentriert, was die eigentlich sagt.
Und?
Soll ich es mal auflösen?
Löst es auf, Herr Peller. Wir hören deine
Können eigentlich auch Leute über Twitter mitmachen bei uns?
Heute nicht, aber wir können das ja mal nächste Woche probieren.
Nächste Woche verlosen wir das Aerobic nur über Twitter. Können
wir
das bestimmen?
Machen wir einfach.
Ja. Also, jetzt löse ich aber erstmal nochmal ganz normal auf. Ihr habt ja mitgekriegt, da war eine Frau, die hat nicht ihre Fußnägel, aber auch nicht ihre Fingernägel bemalt. Dafür hätte sie ja Nagellack genommen. Und hat sie auch benutzt, aber sie hat damit ein tägliches Produkt eines Huhnes bemalt, also ein Ei. Wenn man ein Ei mit Lack anmalt, dann ist das quasi ein Lackei. Oder wenn man das etwas anders ausspricht, ist das ein Lackei. Das war die Lösung. Ein Lakai war gesucht und jetzt frage ich mich natürlich,
Hunderttausende von unseren
haben es welche gewusst oder muss uns jetzt doch noch schnell jemand twittern?
Hunderttausende von unseren D-Radio-Wissen-Hörern haben es gewusst, haben mitgemacht und sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 428.
428.000? Oder was meinst du?
Nee, einfach 428.
427.
427? Heieiei. Muss ich wieder so lang scrollen hier.
Tja, kannst du einfach die Liste umsortieren.
Ah, stimmt. Ein minus. Und hier, liebes D-Radio-Wissen-Team, vielleicht kein Lakai, aber sicher wird ein Lakai gesucht. Lieben Gruß aus Nürnberg, Malte Kröger. Malte, herzlichen Glückwunsch, du kriegst von uns das D-Radio-Wissen-T-Shirt zugeschickt.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist doch wunderbar. Lass uns kurz zurück ausschnaufen und gleich blicken wir auf den Nachrichtentag hier bei D-Radio-Wissen.
Sehr gerne.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio-Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Pähler. Den Machern von Was mit Medien.
Ja, und wir machen aber jetzt was mit Nachrichten, weil ja kurz nach 19 Uhr ist und dann gehört es sich so, dass wir noch mal kurz auf die Weltnachrichtenlage blicken. Richtig?
Und Anne Tepper ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo Anne.
Es ist gerade noch quasi eine Zwischenmeldung reingekommen, dass nämlich...
Ja, genau. Aktuell. Es geht um Opel.
Moment mal. Aktuelle Nachrichten machen wir?
Auch. Ach so. Manchmal.
Ach so. Okay. Und um Koppenrad geht es auch noch.
Nämlich, richtig.
Dass
ja.
der Herr Koppenrad von Koppenrad und Wiese verstorben ist. Ist auch gerade ganz frisch eingetroffen. Aber Anne, erstmal, was gibt es von Opel denn?
Opel soll ja geschlossen werden in Bochum, das Werk. Und es gab einen Sanierungsplan. Den haben jetzt aber die Belegschaft, die Opel-Belegschaft abgelehnt. Und damit ist jetzt nicht klar, ob das Werk nicht dann doch zum 1. Januar 2015 geschlossen wird und 3200 Mitarbeiter auf der Straße stehen.
Okay. Außer nach Bochum, wohin führen uns die Nachrichten heute sonst noch so?
Ja, wir haben vor allem über Indien berichtet, über die Türkei und Zypern. Ich fange einfach mal vorne an. Indien hat beschlossen, dass Sexualstraftaten dort härter bestraft werden sollen in Zukunft. In ganz schweren Fällen kann jetzt auch die Todesstrafe verhängt werden. Und auch die Definition davon, was alles Sexualstraftaten sind, ist erweitert worden. Das neue Gesetz ist das Ergebnis einer Debatte in Indien über Vergewaltigung. Im Dezember war da ja eine junge Frau nach einer brutalen Vergewaltigung gestorben.
Und es gibt Nachrichten aus der Türkei. Welche?
Ja, das sind gute Nachrichten, denke ich. Es könnte nämlich nach 30 Jahren endlich Frieden geben zwischen den Kurden und der türkischen Regierung. Der Chef der kurdischen Partei PKK, Abdullah Öcalan, hat aus dem Gefängnis heraus heute eine Erklärung abgegeben und seine Anhänger aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Und die haben das auch nach eigenen Angaben akzeptiert.
Okay, der Öcalan sitzt ja, glaube ich, auch auf so einer Gefängnisinsel, ne?
Ganz einsam, ja, in Einzelhaft.
Aber lass uns über eine andere Insel sprechen, die auch im Mittelmeer liegt, Zypern.
Genau.
Da ging es, glaube ich, heute nochmal um das Hilfspaket, richtig?
Genau, und da warten wir jetzt noch auf Neuigkeiten. Die Regierung hat einen neuen Plan vorgelegt und darüber stimmen die Abgeordneten jetzt heute Abend ab.
Wie sieht denn der Plan aus?
Also ich finde es ein bisschen abenteuerlich. Zypern soll ja 5,8 Milliarden Euro aufbringen, damit es dann Geld von der EU bekommt. Ursprünglich sollten diese 5,8 Millionen von den Sparkonten der Zypern kommen. Jetzt sollen aber ganz viele Quellen angezapft werden, zum Beispiel die Zentralbank, Staatsanleihen, aber auch die Kirche und Rentenkassen. Allerdings kommt das Land damit nur auf knapp 5 Milliarden, also eine Milliarde zu wenig. Mal sehen, was die Euro-Finanzminister dazu noch zu sagen haben. Die treffen sich auch gerade nochmal. Und es gibt auch gerade noch eine Krisensitzung der Parteichefs in Zypern.
Das hört sich so ein bisschen an, dass sich der Abend noch sehr lang wird, zumindest beim Thema Zypern auch noch.
Ja, also da kann sich noch was entwickeln.
Sagt man eigentlich Zyprern oder Zyprioten?
Da erwischst du mich jetzt gerade. Wir haben vorgestern diskutiert in der Nachrichtenredaktion und es gab Stimmen, die sagten, dass die Zyprioten auch diejenigen, die auf dem türkischen Teil leben und die Zyprer, die auf dem Staatsüber. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also wer das jetzt hört, vielleicht einfach nochmal nachschlagen.
Wir gucken das nach und vielleicht Twitter das auch. Wir klären das noch bis zum Ende von dieser Medienausgabe.
Super.
Damit wir da auch dabei sind. Anne Tepper, vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Kuckuck, hier ist die Radio Wissen.
Ja, mit der Redaktionskonferenz und wir machen was mit Medien, mit lernenden Medien.
Wir wollen ja alle etwas lernen und deswegen laden Herr Pähler und ich euch heute ein, bei unserem Training dabei zu sein.
Beim Radio, da wird ja oft trainiert und das geht dann meistens so, dass es Airchecks gibt. Das geht so, wir spielen etwas aus unserem Programm vor und ein Trainer hört zu und gibt uns dann Feedback. Und normalerweise passiert das aber nicht im Radio selbst, sondern irgendwie nachher. Heute ist es aber anders. Bei uns machen wir das quasi direkt im Radio und wir sind schon da, haben auch einen Ausschnitt vorbereitet. Es fehlt uns eigentlich nur noch der Trainer, der uns aircheckt.
Das ist heute Patrick Lühn. Er ist Radiomoderator, Radiotrainer und Autor des Buches Das wundervolle Radiobuch. Guten Abend, Patrick.
Hi, guten Abend.
Bist du bereit? Sollen wir dir unseren Ausschnitt vorspielen oder möchtest du uns vorher noch was sagen?
Ihr seid super.
Das hören wir gerne und dann legen wir direkt los.
Gut.
Ihr erkennt ihn sofort an seinen tollen palisanderfarbenen Locken. Heute werdet ihr ihn auch mit völlig anderen Haaren sehen. Herr Pähler ist heute Abend bei uns. Ein Wochenende mit der RRF und leidenschaftliche Stimme. Jetzt auf dem grünen Sofa. Eine wirklich sehr, sehr sympathische Frau. Sehr, sehr sympathische Schauspielerin. Und Herr Pähler, ich sehe es dir im Grunde schon an, ist im Grunde auch schon eine starke Erinnerung, die Sie an Rosemarie Fendel haben.
Naja, ich habe es ja auch jetzt gerade erst erfahren. Also ich kannte sie natürlich und ich bin mit ihrer Tochter befreundet. Das ist ganz traurig.
Wir werden Sie in Erinnerung behalten mit Ihren Filmen, selbstverständlich auch. Herr Pähler ist heute Abend auf dem grünen Sofa. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank.
Kurze Zeit zum Durchschnaufen. Jetzt gibt's erst einmal eine kurze Einstimmung. So, und da sitzt du auf dem grünen Sofa. Ich bin sehr froh, muss ich dir gestehen, dass du deine palisanderfarbenen Locken hast, weil heute Morgen, da habe ich dich schon angesehen in einem Kinofilm. Den konnte ich mir schon vorher angucken, das Wochenende. Und da habe ich dich fast nicht erkannt. Es gibt da ein Zitat von Sebastian Koch, tatsächlich in dem Film, das da nämlich lautet: Deine Haare sind ganz anders als früher. Ist schon, wir haben ein Foto vorliegen, ist, ich sag mal, guck mal jetzt hier. Wie hast du das gemacht mit diesen Haaren? Hast du die gefärbt? Wie geht das?
Das ist eine Perücke.
Ganz einfach?
Ganz einfach, ja.
Wer ist die Inga, die du da spielst? In kurzen Sätzen.
Die Frage verstehe ich nicht.
Naja gut, die Inga ist, dann versuche ich es zu sagen.
Ja, sagen Sie es lieber selber.
Ja, Inga ist eine Frau, die in dem Fall mit Tobias Moretti zusammenlebt, der im Grunde auch zu einer gut situierten Gesellschaftsschicht gehört.
Ja, sehr.
Kann man so sagen. Und plötzlich ihre Freundin Tina kommt mit einer Nachricht rüber, dass ja Sebastian Koch in dem Fall entlassen worden ist. Man trifft sich alle an einem Wochenende in einem Wochenendhaus von der Tina und Sebastian Koch stellt sich raus, ist halt ehemaliger RAF-Mitglied gewesen, der jetzt entlassen wurde und alle waren darin verstrickt. Habe ich das richtig erzählt?
Ich finde das interessant, wie du das erzählst, weil ich würde das komplett anders erzählen.
Spannend. Sehr dichter Film, kann ich nicht anders sagen.
Ja, das freut mich, dass du das sagst.
Tja, Verl, da bist du aufgewachsen. Und wie ist das so, diese kleine Retrospektive auf Verl? Wie hast du die empfunden?
Wahnsinnig peinlich.
Wieso?
Ja, weiß ich jetzt nicht, also was ich dazu sagen soll. Also echt, ich finde das unheimlich intim. Das geht niemandem was an.
Aber es wurde kein Geheimnis verraten, oder?
Es geht ja nicht um Geheimnissen. Das ist eine sehr intime Sache und ich finde, das ist mir sehr unangenehm, dass die Damen und Herren fürs Fernsehen Sachen aussagen mussten.
Sie mussten das ja nicht. Sie haben das ja sehr gerne getan, weil sie auf dich sicherlich auch stolz sind und dich mögen und sagen, Mensch, das ist doch...
Ja, wenn sie es sagen.
Ja, na...
Ja, mir ist das einfach peinlich. Was soll ich sagen? Mir ist das peinlich. Und ich schäme mich schnell. So ist es halt.
Gut, das ist Ihre Meinung. Natürlich, klar. Ich hätte mich gefreut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das interessant, mal so viele Jahre zurück zu gucken und zu sagen, Mensch, okay, so bin ich damals aufgewachsen. Das war dieser Ort. Gut.
Tja.
Gut, ja, manchmal gelingen Dinge eben nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wir dachten, wir würden Herrn Pähler da eine Freude machen.
Ja, das macht ja nichts. Das ist ja auch ganz süß von dir.
Siehst du, der gute Wille war da.
Also ich schäme mich halt so schnell. Ich rede halt nicht so gerne über meine Person, sondern lieber über Dinge, die ich tue oder so. Es ist mir halt peinlich und das tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte jetzt anders reagieren.
Das finde ich aber auch nicht schlimm. Das ist ja auch nicht schlimm, oder?
Ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass es schlimm ist. Das ist deine Terminologie. Es ist nicht meine. Ich kann sagen, es geht mir damit so, sage ich einfach die Wahrheit.
Du brauchst dich dafür jetzt nicht entschuldigen, das ist ja...
Ja, das tue ich ja auch nicht.
Das hast du ja schon gesagt, aber das ist ja, haben Sie, nur um auf ein anderes Thema zu kommen, konnten Sie sich vorstellen, irgendwann mal wieder aufs Land zu ziehen?
Auf welches?
Egal. Jetzt mal, es muss nicht urban sein, sondern tatsächlich mal wieder in eine ländliche Umgebung.
Zum Leben oder zum Sein hin und wieder?
Ja, zum Leben.
Ich reise ja viel. Ich bin ja nicht nur in der Stadt.
Das beantwortet jetzt nicht so wirklich direkt meine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Es dauert vielleicht ein bisschen, um sich mit den Gedanken anzufreunden. Okay, Musik.
Wie auch Musik?
Ist auch deine Leidenschaft. Jetzt kommt Musik. Und zwar bist du ja ein großartiger Sänger. Millionen Menschen kennen dich als Schauspieler, aber du bist auch ein großartiger Sänger. Zum Beispiel hast du das neulich gezeigt. Ist schon ein bisschen her, bei Inas Nacht. Ihr zu Hause werdet begeistert sein, mit was für eine Stimme Herr Pähler tatsächlich dort zu Werke geht. Sensationell, oder? Da leuchten deine Augen doch gleich ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Du schreibst ja auch ganz viel die Texte deiner Lieder.
Nee.
Komponierst du die Texte?
Nee, das ist lange her. Also das ist jetzt ein bisschen... Also das ist ein bisschen zu spät.
Von den Texten? Ja, nee. Also ich habe hier Herr Pähler, Nachtbände und Favorites.
Ja, aber das sind 10 Jahre alte Sachen. Das lassen Sie uns doch lieber über heute reden.
Okay, dann erzähl mir von heute. Die Musik heute. Da haben wir ja eben schon gemacht.
Ja, Habe ich ja gerade gemacht.
Ja, ich dachte, es wäre jetzt vorbei und dann könnten wir jetzt noch ganz kurz, ich wollte schon noch mal ganz kurz wissen, worauf du achtest, wenn du Texte schreibst, was du für Texte schreibst und was du auch damit ausdrücken willst.
Ja, aber verstehst du, ich habe meine letzten Texte geschrieben vor 10 Jahren. Insofern schreibe ich gar keine Texte mehr.
Ja, nee, da muss man einfach mal das bleiben lassen können. Hast du eigentlich deiner Tochter vor irgendwas gewarnt? Die will ja auch gerne oder hat ja auch schon geschauspielert vor dem Beruf Schauspielerei.
Nee, meine Tochter studiert Tanz und die hat mit Schauspiel gar nichts am Hut.
In London?
Genau.
Ja gut, sie hat ja schon geschauspielert, aber das war ja, wie du gerade ganz richtig sagtest, vor 7 Jahren. Da war sie 12, jetzt ist sie 19, jetzt tanzt sie im Grunde.
Getanzt hat sie schon immer, ihr Leben lang. Hm.
Sehr schön, ich danke, dass du da warst.
Dankeschön, vielen Dank, ja.
Auch zu Hause noch einen schönen Abend. Jetzt folgen die Landesprogramme. Bis morgen, 7:15.
Tschüss.
Tja, Patrick, das war ein kleines Interview, was wir hier letztens für einen kleinen Sendungsdummy mal aufgenommen haben. Wie hat es dir gefallen?
Ja, war ganz okay soweit. Um ganz ehrlich zu sein, es war grottoid schlecht.
Oh nein.
Okay, da bin ich jetzt aber ein bisschen getroffen.
Ja, was soll ich sagen? Da ist natürlich alles schiefgelaufen, was in so einem Gespräch schieflaufen kann.
Mhm.
Ein Interview ist ja mehr als das Stellen von gut vorbereiteten Fragen, wobei die hier nicht mal gut vorbereitet waren. Gute Interviews sind die Kunst, sich vor allem sehr geschickt in das Gegenüber einzufinden. Und das ist dem Kollegen, der ja in diesem Falle auch vom NDR kam, soweit ich weiß, nicht so ganz gelungen.
Ihr habt es bestimmt gemerkt, wir haben das Interview nachgespielt zwischen NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten in der NDR-Sendung Das mit Schauspielerin Katja Riemann.
Die ich sehr gerne an dieser Stelle sozusagen gespielt habe.
Ich habe mich sehr unwohl in meiner Haut gefühlt. Patrick, wer hätte sich denn eigentlich unwohler fühlen müssen? Der, ich sag mal, Moderator oder die Schauspielerin?
Das kann ich so gar nicht beantworten. Was ich ganz beachtlich finde bei dem Gespräch ist, dass beide sich irgendwann in so einer Art kindlichen Trotzrolle wiederfinden und da auch nicht mehr rausfinden. Das ist im Grunde das größere Versagen, glaube ich, von dem männlichen Part, denn seine Aufgabe ist, glaube ich, zu erkennen, wenn sowas vor die Wand fährt und Strategien anzuwenden, die eben da rausführen könnten. Das hat er nicht gemacht.
Was könnte das denn für eine Strategie sein?
Es gibt ja den schönen Spruch, Störungen haben Vorrang. Das gibt es im Seminarbetrieb, das gibt es aber auch im Interviewbereich. Wenn ich also merke, das Gegenüber will nicht in meine Richtung weiterlaufen, die ich intendiert habe, macht es natürlich keinen Sinn, mit voller Gewalt vor die Wand zu laufen und den Gesprächspartner mitzunehmen, sondern diese Störung vielleicht mal intensiv und wirklich im Kern zu klären, zu fragen, warum kommen wir hier nicht weiter? Warum stehen wir hier auf der Stelle? Warum reagieren Sie so, wie Sie reagieren? Das hat er ja nicht wirklich getan. Er hat ja nur so ein bisschen versucht, durch ungeschickte Fragen das Ding eben immer wieder in so ein bisschen andere Richtung zu lenken. Das wurde dadurch immer schneller, immer unbeholfener, aber mit ihr hat er gar nicht geklärt, warum sie eigentlich so zickig ist.
Also ich habe mir überlegt, was ich machen würde. Also ich glaube,
da bin ich aber jetzt gespannt, Daniel.
Also ich wäre am liebsten aufgestanden, hätte mich direkt neben sie hingesetzt und gesagt so, na Frau Riemann, läuft gerade nicht so gut, oder? Was sollen wir machen, damit es hier schön weitergeht? Irgendwie sowas.
Das wäre aber schon wieder so eine blöde Frage gewesen, die man ja nur mit Ja und Nein beantworten kann. Also selbst da auf der Basis von Handwerk versagt der Mann ja. Wie nennt man die Fragen, das müsst ihr wissen, die man nur mit Ja und Nein
geschlossene
beantwortet?
Geschlossene Fragen.
Richtig. Und was sind die besseren Fragen in solchen Situationen?
Die du gerade gestellt hast, die offenen Fragen.
Richtig, die oft beginnen mit Worten wie W. Die mit W beginnen. Und das hat er natürlich gar nicht gemacht. Er hat einfach den Kreis auch damit weiter geschlossen und das Gespräch musste, nachdem der psychologische Rahmen so klar gesteckt war und die Fragen auch noch handwerklich so gestellt waren, das musste stranden.
Hm. Wir haben mal auf unserer Facebook-Seite gefragt, welche Kopfnoten ihr der Schauspieler und dem Moderator geben möchtet. Und was ich interessant finde, das passt auch zu dem Bild, Patrick, was du gerade abgibst, nämlich, dass eigentlich immer so der Moderator eher die schlechteren Noten bekommen hat. Also Hazel gibt dem eine 5 und dann haben wir hier die Susanne auch eine 5, die Irene sogar eine 6, der Ralf dem Moderator eine 5 und die Riemann kriegt immer so eine 3-3-. So richtig gut kommt sie auch nicht dabei weg.
Man muss sich ja Katja Riemann anschauen. Ich meine, wenn man sie interviewt, dann muss man wissen, das ist eine Frau, die sehr geschickt mit Nähe und Distanz spielt. die vermutlich ein Nähe- und Distanzproblem hat, die auch deswegen sehr auf ihre Privatsphäre achtet, da ist sie sehr drauf bedacht. Und wenn man in der allerersten Minute auf beinahe üble randschmeißerische Weise ihren Raum verletzt, ausgerechnet eine optische Komponente dieser Frau zum Thema macht, was ihr natürlich schrecklich unsympathisch gewesen sein muss, denn sie ist ja vor allem darauf bedacht, ihre Leistung in den Mittelpunkt ihres Schaffens zu stellen und nicht ihr Aussehen, dann kann man nur sagen, Junge, du hast deinen Job nicht gescheit gemacht. Und ich mag jetzt gar nicht auf ihm rumtreten, aber man kann das gar nicht anders sehen, als dass jeder gescheite Interviewer, der ein bisschen Ahnung von Zwischenmenschlichkeit, von Handwerk hat, das wesentlich besser hätte auflösen können.
Hätte denn Hinnack sich irgendwie doch noch anders vorbereiten können? Also wie hätte er diese Situation möglicherweise durch eine andere Vorbereitung dem vorbeugen können? Kann man irgendwo nachlesen, wie Katja Riemann so ist?
Sagen wir es mal so. Ich glaube, das Problem liegt ganz ehrlich ein bisschen auch in seinem Persönlichkeitsbild begründet. Das ist ja ein sehr selbstreferenzieller Mensch, der, glaube ich, vor allem Wert darauf legt, persönlich gut zu wirken. Und dem das eigentlich geschickt geführte Interview nicht so am Herzen liegt. Das ist jetzt vielleicht sehr, sehr überzogen. Und damit hat er im Grunde im Kern seines Seins schon ein Problem. Ich glaube, er interessiert sich nicht wirklich für andere Menschen.
Aber das ist eine schlechte Voraussetzung für einen Interviewer.
Ja, absolut. Und vor allem, wenn wir sehen, was Katja Riemann jetzt, ob wir ihr das glauben oder nicht, über ihn sagt, dass er wirklich selbstreferenzielle Dinge die ganze Zeit gesagt hat, wann immer den Zuspieler liefen, dann ist es möglicherweise so ein bisschen Bestätigung für diese Hypothese, dass dieser Mensch eigentlich gar nicht aus seiner Rolle, die er so für sich so klar definiert hat und die auch vielleicht für andere Menschen so ein bisschen peinlich erscheint, dass er da gar nicht rauskommen konnte, weil er dieses Rollenbild für sich in dieser Situation halt sowas von eiskalt durchziehen muss. Er hat das gar nicht anders gelernt und ich glaube, er hat das Handwerk auch nie an die Hand bekommen, das anders zu leben.
Ich fand das ganz interessant, als wir das abgeschrieben haben, ist mir erstmal aufgefallen, dass er ihr ja nur so Satzfetzen in Wirklichkeit entgegenwirft. Ja. Das sind ja nicht mal ordentliche Fragen mit einem Fragezeichen am Ende meistens. Das ist mir erstmal dann, wenn man sich mal von der Bildebene löst, die ja auch nochmal für sich interessant ist, das fand ich nochmal wahnsinnig interessant. Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass das durch sich selbst vorgeschlagen hat für das beste Interview beim Deutschen Fernsehpreis. Wenn wir uns mal zurückerinnern an Jenny Elvers-Elbertshagen, die dort ja mit einem kleinen Alkoholexzess aufgefallen ist, da frage ich mich, ist das jetzt Zufall, dass das zweite Mal diese Sendung da auffällt oder fehlt da der Redaktion vielleicht auch so ein Gespür für, wie gehe ich mit Gästen um?
Nee, das glaube ich nicht. Das hat wahrscheinlich eher was damit zu tun, dass die Pech hatten. Und man sich überlegen kann, natürlich im Vorfeld, das ist vielleicht das Einzige, was man das Versagen enttarnen kann. Wenn ich natürlich zwei narzisstische Personen, und das sind zwei sehr narzisstisch orientierte Personen, aufeinander loslasse, dann habe ich möglicherweise in der Architektur dieser Sendung tatsächlich ein Problem. Das gilt jetzt für Riemann und Herrn Hinnerk. Die sind sich ja dann doch, obwohl sie so weit voneinander entfernt sind, relativ ähnlich. Und das reibt sich natürlich, denn auch sie hat natürlich einen großen Anspruch zu wirken. Er hat das Gleiche. Und weil man ja immer sagt, man lehnt an anderen Leuten besonders das ab, was man an sich selber nicht ausstehen können kann oder so gerne hätte. Das ist ja so dieses psychologische Motiv, was da anliegt. Hätte man voraussehen können, dass das kracht. Wenn also jemand im Vorfeld ein bisschen cleverer nachgedacht hätte, hätte er gesagt, nee, dafür brauchen wir einen anderen Moderator. Die sind sich zu nah und gleichzeitig zu fern.
Also ist das sozusagen ein bisschen eine Kritik an den Programmmachern im Hintergrund? Hätten die vielleicht Bettina Tietje nehmen sollen, die vielleicht bei Frau Elvershagen nicht so das beste Bild abgegeben hat, in diesem Fall aber vielleicht dann doch eine gute Figur?
Ich glaube, das kann man jetzt nicht mal ebenso in einem Satz, man kann da auch nicht Leute so verurteilen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, vielleicht war die Vorbereitung hervorragend, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass ich als Redakteur gesagt hätte, die beiden mal besser nicht. Lass die Riemann mal eine Woche später kommen und ich kann mir vorstellen, dass die Frau das besser gelöst hätte als er.
Und was ich dann eigentlich auch noch einen anderen interessanten Aspekt finde, das Interview ist vor mehr als einer Woche gelaufen. Letzten Freitag hat Stefan Niggemeier das dann in seinen Blog gestellt. Am Wochenende sprangen dann die Medien drauf und seitdem gibt es jetzt jeden Tag nochmal so ein, ich sag jetzt mal, ich nenne das mal Weiterdreh. Also immer noch ein neues Detail. Heute ist dann noch ein Statement von Katja Riemann dazugekommen. Zwischenzeitlich hat sie ihr Gästebuch gestoppt und dann gab es auf Facebook auch noch irgendeine Aktion. Und dann gestern gab es noch einen großen Artikel in der FAZ, den viele geteilt haben. Haben sich alle geäußert. Ich frage mich gerade, warum beschäftigt dich das Deutschland so intensiv? Es ist, also da scheint es ja auch irgendwie ein Bedürfnis zu geben, drüber zu sprechen.
Na, ich glaube, das liegt daran, dass wir ja in einer medial betrachtet konfliktarmen Zeit sind. Das war ja früher viel öfter der Fall, dass es in Talkshows gekracht hat, dass Konflikte inszeniert wurden oder sie entstanden sind. Wenn ihr euch das mal anschaut, wir sind ja, was die Medien angeht, eher in so einer Kuschelwirklichkeit gelandet. Und dann passiert mal ein bisschen was, das war ja im Grunde völlig harmlos, und das wird sofort ausgeschlachtet, inszeniert, überhöht. Meine Güte, was ist da schon passiert? Die beiden haben sich ein bisschen behakt. Aber ansonsten ist doch da gar nichts gewesen. Was man ihr übrigens vorwerfen kann, und das finde ich dann wirklich auch ein bisschen unehrlich von ihr, dass sie da nicht irgendwann hingegangen ist und ihm klar gesagt hat, dass sie ihn eigentlich scheiße findet. Das hätte sie eigentlich tun müssen, denn das war ja auch von ihrer Seite mehr als unehrlich, sich da so durchzulavieren. Das muss man ihr, glaube ich, wirklich ankreiden, weil wenn sie denn so aufrecht und gerade ist, wie sie sich immer darstellt, dann hätte sie anders agieren müssen.
Sagt Patrick Lünen, wir haben mit dem Radiomoderator und auch Radiocoach über das Katja Riemann und Hinnerk Baumgarten Interview im NDR Fernsehen gesprochen. Danke, dass du mit uns drüber gequatscht hast.
Ja, ne.
Herr Pähler.
Ja, kann ich meine Perücke jetzt wieder abnehmen?
Gerne. Juckt's schon deine Locken?
Ja, ein bisschen.
Palisanderfarben.
Aber
endlich kann ich auch meine Gelfrisur abreißen.
Ja. Und ein rosanes Hemd ausziehen.
Ja. Ich freue mich schon auf die kommende Woche, wenn es dann wieder heißt hier bei D-Radio Wissen, dass was mit Medien, mit uns beiden. Ich weiß aber noch nicht, was wir dann machen werden.
Das können wir auch entscheiden, je nachdem, wie die Nachrichtenlage sich entwickelt. Wir sind da ja sozusagen sehr aktuell.
Das klären wir und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.